Zu diesem Thema Konzernrechnungslegung durch Personenhandelsgesellschaften möchte ich zunächst einmal auf eine der Vorbemerkungen eingehen, und zwar auf der ersten Seite, die Textziffer 3. Das Thema hieß ja zunächst einmal Konzernrechnungslegung durch Personenhandelsgesellschaften. Und mir ist der Einstieg in dieses Thema etwas schwer gefallen, weil je intensiver ich mich damit befasst habe, desto klarer wurde mir, ist das Thema beschränkt auf Personenhandelsgesellschaften, sollte sich auch erstrecken auf Personengesellschaften oder sollte es so weit gehen, dass auch die Unternehmen, die nach Publizitätsgesetz konzernrechnungslegungspflichtig sind, in die Betrachtung mit eingezogen werden. Und ich bin dann etwas eigenmächtig hingegangen, und das entnehmen Sie eben aus der Textziffer 3, das Thema so weit zu gestalten, dass alle gerade angesprochenen Unternehmen, die möglicherweise einen Konzernabschluss vorlegen müssen, in diese Betrachtung einbezogen werden. In der Fußnote auf der Seite 1 habe ich das dann versucht auch zum Ausdruck zu bringen. Das ist vielleicht dem Wort Personenhandelsgesellschaften nicht ganz gerecht geworden, was ich da gemacht habe. Aber ich glaube, vor dem Hintergrund der Diskussion Arbeitsprogramm ist es durchaus gerechtfertigt, das Thema in der gesamten Breite und Tiefe zunächst einmal sich anzusehen. Und das heißt mit anderen Worten, dass wir eigentlich sprechen über die Konzernrechnungslegung durch Nicht-Kapitalgesellschaften oder andere als Kapitalgesellschaften und nicht nur Personenhandels- oder Personengesellschaften. Das zunächst einmal vorweg. Ich würde dann in das Thema der Rechtsnormen, den ersten Abschnitt, einsteigen auf der Seite 2. Und die erste Überlegung, die da anzustellen ist, ist die, welche Unternehmen sind überhaupt dazu verpflichtet, einen Konzernabschluss aufzustellen. Und da habe ich Ihnen diese drei möglichen gesetzlichen Grundlagen aufgezeigt, die 264a in Verbindung mit 290 fortfolgende für die haftungsbeschränkten Personen, Handelsgesellschaften. Und dann gibt es eben über § 11 Absatz 1 solche, die nach Publizitätsgesetz verpflichtet sind, einen Konzernabschluss aufzustellen. Und im Unterschied dazu gibt es dann in 11 Absatz 3 Publizitätsgesetz nochmal eine Gruppe, die einen Teilkonzernabschluss aufstellen muss. Und wenn man sich diese drei möglichen Grundlagen vor Augen führt und über das Thema der Konzernrechnungslegung insgesamt spricht, dann wird klar, dass man eigentlich die ganze Palette der Konzernrechnungslegungsthemen zu betrachten hat, die für diesen Kreis von Unternehmen möglicherweise eine Rolle spielen. Klar dürfte auch sein, dass es dann gehen sollte um insbesondere die Besonderheiten, die sich im Rahmen der Konzernrechnungslegung für diese Unternehmen ergeben, wo es also Unterschiede gibt zu der Konzernrechnungslegung, wie sie von Kapitalgesellschaften erfolgt. Und damit ist eigentlich auch der Rechtsrahmen hier in einem sehr, sehr weiten Feld aufgezogen. Und die Frage an Sie ist zunächst einmal, ob Sie diese weite Vorgabe der zu betrachtenden Normen zunächst einmal so teilen und auch das, was Sie in Textziffer 7 finden, teilen, das im Folgenden über diese drei möglichen Anspruchsgrundlagen mit allen Aspekten zur Konzernrechnungslegung, ob Sie das so für sinnvoll erachten, auf dieser Basis sich über das Thema weiter zu unterhalten.
Klammerns, herzlichen Dank. Das ist natürlich eine gefährliche Frage. Ich habe es gestern beim Abendessen in einem völlig anderen Zusammenhang schon mal gesagt, wenn du dir etwas wünschst, wünscheweise rechne damit, dass dein Wunsch erfüllt wird. Das gilt, glaube ich, auch hier. Wenn wir jetzt Ja sagen, dann ist das ein Riesenthema, Themenbereich, den wir vor uns haben. Insofern würde ich die konkrete Antwort auf Ihre Frage noch ein bisschen für mich zumindest zurückstellen. Nach meiner Erinnerung sind wir gestartet mit der Frage Behandlung von Nicht-Kapitalgesellschaften in einem Konzernabschluss, da kommen wir gleich noch dran vorbei. Wenn man sich mit diesen Unternehmensformen beschäftigt, wird das Feld natürlich deutlich weiter und man kommt unter Umständen auch in Bereiche hinein, die etwas grauer sind, wo man gar nicht weiß, ob man sich noch unter dem Publizitätsgesetz befindet oder nicht. Ich sage zum Beispiel Frage der Aufstellungspflicht für Konzernabschlüsse bei Vereinen, was wir zum Beispiel im Bereich von Fußballvereinen oder auch bei anderen sehr großen Organisationen in Deutschland ja sehr emotional schon diskutiert gesehen haben. Also dessen muss man sich einfach bewusst sein, wenn wir nachher die Abgrenzung und die Perspektive bei einem möglichen Arbeitsprogramm uns ansehen.
Weitere Anmerkungen dazu? Wenn es die nicht geben sollte, würde ich mit dem zweiten Abschnitt fortfahren. Da geht es um bestehende Verlautbarungen. Und die habe ich in eine Anlage 3 zu dieser Sitzungsunterlage ausgelagert, weil das für die Verlautbarung vom DSC grundsätzlich so ist, dass die in ihrem Anwendungsbereich alle klarstellen, dass sie auch die 264 oder die haftungsbeschränkten Personenhandelsgesellschaften und die Gesellschaften oder Unternehmen einbeziehen, die nach Publizitätsgesetz Konzernabschlüsse aufzustellen haben. Sie finden nicht den DRS 16, weil Zwischenberichterstattung für diesen Kreis der Unternehmen kein Thema ist. Und Sie finden auch die Einschränkung zu den Vergütungen DRS 17, weil eben da eine entsprechende Befreiung zumindest für die Unternehmen in Bezug auf das Publizitätsgesetz vorliegt. Und insofern kann man feststellen, dass wenn man die Verlautbarung des DSC sich vor Augen führt, dass eigentlich die Konzernrechnungslegung für Personenhandelsgesellschaften im hier verstandenen weiten Sinne schon komplett adressiert ist und es da, so gesagt, gar keinen weiteren Bedarf gibt, noch Verlautbarung zu erarbeiten. Dieser Aspekt würde aber verkennen, und das habe ich in der Textziffer 10 nochmal zum Ausdruck gebracht, dass es eben diese besonderen Spezifika, die es für Personengesellschaften, Personenhandelsgesellschaften bei der Konzernrechnungslegung gibt, dass die eben nicht adressiert würden. Denn es ist in der Regel so, dass zwar der Anwendungsbereich der Standards diese Gesellschaft mit einbezieht, aber im Regelfall nur sehr, sehr wenige ausgewählte bedeutsame Aspekte für diese Gesellschaften in den Standards zu finden sind. Ich möchte auf der anderen Seite nicht vergessen zu erwähnen, dass es natürlich auch vom IDW einige Verlautbarungen zu diesem Thema gibt. Da ist insbesondere auf die Stellungnahme Nummer 7 hinzuweisen. Zu der finden Sie in der Anlage 3 auf der Seite auf der Seite 20 die Gliederung, und da ist in dem Gliederungspunkt 6 auch ganz klar Bezug genommen worden auf zwei sehr wichtige Aspekte für die Konzernrechnungslegung von Personenhandelsgesellschaften im Sinne von 264a, nämlich zum einen die Frage nach dem Mutterunternehmen, das den Konzernabschluss aufzustellen hat, und zum anderen zu den Ausweisfragen. Darüber hinaus gibt es an anderen Stellen noch auch im IDW-Bereich, das sehen Sie dann auf der nachfolgenden Seite, noch ein paar weitere Stellen, die aber vielleicht nicht so pointiert herausgestellt werden müssen. Das ist zusammengefasst, was es zu finden gibt an bestehenden Verlautbarungen. Wichtig, denke ich, ist festzuhalten, dass die DSC-Verlautbarungen grundsätzlich alle sich auf die Personengesellschaften beziehen und dadurch eigentlich schon fast eine flächendeckende Regelungsumgebung für diese Gesellschaften besteht. Aber auch an der Stelle die Frage an Sie: Haben Sie da gegebenenfalls Fragen oder ergänzende Hinweise? Wenn das nicht ist, würde ich gleich, das ist aber so.
Also ich stimme grundsätzlich zu, wobei diese Abdeckung ja auch einen sehr technischen Aspekt hat, weil ja zum Beispiel im Publizitätsgesetz selbst auch auf eben die Paragraphen aus dem HGB verwiesen wird für die entsprechenden Konsolidierungsmaßnahmen. Insofern unterm Strich bin ich ganz bei Ihnen, dass wenn wir uns mit dem Thema beschäftigen, wir uns eben mit den unternehmensformspezifischen Fragestellungen auseinandersetzen würden. Und da müssten wir uns dann ansehen, was dort links und rechts des Weges relevant sein könnte. Also im Rahmen der Kapitalkonsolidierung beispielsweise, was haben wir da überhaupt für ein Eigenkapital? Wie sehen Beherrschungsverhältnisse aus? Da haben wir jetzt in dem Siebener, glaube ich, vor allen Dingen diese GmbH und KKG-Konstruktion adressiert. Da müsste man, wie gesagt, wenn man das wollte, einfach durch die einzelnen Themen mal durchgehen und schauen, was ist davon wirklich spezifisch für Nicht-Kapitalgesellschaften, sowohl von der Aufstellungsseite, das heißt oberstes Mutterunternehmen, eine Nicht-Kapitalgesellschaft, oder aber auch von der Frage der Abbildung von Nicht-Kapitalgesellschaften in einem, Entschuldigung, normalen 290-Konzernabschluss.
Also das letzte Thema, das habe ich ja bewusst innerhalb dieser Unterlage hier außen vor gelassen, die Behandlung von Personenhandelsgesellschaften in einem Konzernabschluss wenn die Konzernspitze eine Kapitalgesellschaft ist. Und der Hinweis von Herrn Kirsch, dass es systematisch so ist, dass die Verlautbarung des DSC alle auf Personengesellschaften eingehen, weil in § 13 Publizitätsgesetz ja auf die HGB-Vorschriften verwiesen wird. In dem Zusammenhang ist es vielleicht noch wichtig, und das wollte ich mit dem Verweis auf Textziffer 10 vorhin zum Ausdruck bringen, dass da eben steht sinngemäß. Und diese sinngemäß macht klar, dass die gleichen Regeln gelten, wie sie auch für Kapitalgesellschaften entwickelt wurden, aber eben dann, wenn Besonderheiten für diese Personengesellschaften oder für die anderen Unternehmen eingreifen, dass es dann davon Abweichungen gibt. Und dazu gibt es bisher in den Verlautbarungen eben vergleichsweise wenige Hilfestellungen, die da zu finden sind. Dann würde ich auf den nächsten Abschnitt übergehen. Das sind dann die Hinweise aufgrund einer Durchsicht der Fachliteratur. Diese Übung haben wir für alle Themen vorgenommen, um so einen ersten Eindruck gewinnen zu können, womit könnte sich denn ein solcher Standard überhaupt befassen? Und die Sachen, die ich da aufgesammelt habe, die finden Sie auch wieder ausgelagert in einer Anlage. Und ich habe das versucht ein bisschen zu strukturieren, so wie Sie das auf der Seite 5 oben sehen. Also, dass ich zum einen in Bezug auf die Pflicht zur Konzernrechnungslegung abgestellt habe und zum anderen auf Besonderheiten, die sich dann, wenn man zu dem Ergebnis gekommen ist, jawohl, es ist ein Konzernabschluss aufzustellen, die sich dann ergeben. Und ich glaube, es macht wenig Sinn, diese einzelnen Fragen, das ist eigentlich mehr gedacht als eine Sammlung, die einem mal einen Überblick verschafft, was da überhaupt an Themen diskutiert wird. Aber man kann daraus ableiten, und das habe ich in der Textziffer 13 auf Seite 5 versucht zum Ausdruck zu bringen, dass es im Prinzip drei Kernbereiche an Themen gibt, wo es Besonderheiten für diesen Kreis von Personenhandelsgesellschaften im hier verstandenen Sinne gibt. Das erste ist nämlich die Pflicht zur Aufstellung, die aber für die haftungsbeschränkten Personenhandelsgesellschaften über den RS7 schon sehr gut adressiert sind, auch durch der RS19. Nicht so klar geregelt sind die Aufstellungspflichten für viele andere Unternehmensformen, die eben über das Publizitätsgesetz konzernrechnungslegungspflichtig sind. Dann ist ein sich, glaube ich, aus der Natur der Sache ergebendes Thema das der Ertragssteuern. Da sind die Personengesellschaften und auch die anderen Unternehmen sicherlich ein Thema, das sehr viel Substanz für besondere Guidance hergeben würde. Und der dritte Bereich sind Ausweisfragen. Ich habe dann nochmal einen vierten Aspekt angeführt. Das ist die Aufstellung von Teilkonzernabschlüssen. Es gibt ja in dem § 11 Absatz 3 Publizitätsgesetz die Pflicht, dass Unternehmen, die noch eine Konzernspitze im Ausland haben, einen Teilkonzern unter bestimmten Voraussetzungen aufzustellen haben. Und da könnte man natürlich auch bestimmte Guidance zur Verfügung stellen. Da stellt sich zum Beispiel die Frage, ist der Teilkonzern eine eigenständige Abbildung des Teilkonzerns oder stellt der da einen Ausschnitt dieses Teilkonzerns im Gesamtbild des Konzernabschlusses des Oberunternehmens? Und da ist bisher in den Verlautbarungen zumindest auch noch keine Guidance festgeschrieben. Diesem Thema könnte man sich auch annehmen. Und die vielen anderen Themen, das habe ich in Textziffer 14 angesprochen, die typischen Fragen bei der Konzernrechnungslegung selber, wenn ich das so salopp sagen darf, sind, da gibt es keine zahlreichen, bedeutsamen Besonderheiten. Das kann man, glaube ich, so zusammenfassen. Es mag sicherlich hier und da Besonderheiten geben, aber das ist sicherlich eine überschaubare Zahl von Fällen, wo das tatsächlich eintreten kann. So viel zu den Anregungen, womit sich ein solcher Standard befassen könnte. Auch da wieder die Frage an Sie, haben Sie da ergänzende Hinweise oder Fragen? Das scheint nicht der Fall zu sein. Dann darf ich Ihnen mit Bezug auf die Seite 6 kurz sagen, die Anfrage bei den großen Prüfungsgesellschaften in Deutschland und dem EDW hat zu diesem Thema kein Feedback gegeben, sodass wir da sehr schnell, glaube ich, drüber hinweggehen können. Und ich dann zu dem fünften Abschnitt komme. Das ist die Zusammenstellung der Themen, die man in eine solche Verlautbarung übernehmen könnte. Und die Textziffer 16 ist eigentlich eine Wiederholung dessen, was vorher schon aufgeschrieben stand, was gerade aufgeführt wurde. Aber in dem Zusammenhang ist mir eine Frage nicht mehr aus dem Kopf gegangen. Ist denn gerechtfertigt, dass man einen eigenständigen Standard zu diesem Thema erarbeitet? Denn die Alternative, mit der man sich auseinandersetzen sollte, ist, ob man die bestehenden Standards nicht um diese Besonderheiten für die Unternehmen, über die wir hier sprechen, ergänzen sollte. Und diese Überlegung, denke ich, ist nicht ganz unbegründet, weil man, wenn man diese zweite Variante verfolgt, nämlich die bestehenden Standards erweitert und ergänzt, die Systematik, die bisher verfolgt wurde, weiter beibehalten könnte. Denn bisher gibt es keine Differenzierung nach der Art der Obergesellschaft, die den Konzernabschluss aufstellt, sondern man geht nach einzelnen Sachthemen vor und die Anwendungsbereiche der Standards zeigen das ja, die gelten dann von der Thematik her für alle Unternehmen, die einen Konzernabschluss aufzustellen haben, vom Grundsatz her. Und nachdem ich mich dann mit der Frage etwas weiter befasst habe, komme ich auf der Seite 7 dann auch zu dem Ergebnis, dass ich Ihnen eigentlich die Empfehlung ausspreche, die bestehenden Standards zu ergänzen, zu erweitern, um die Besonderheiten für die Unternehmen, über die wir hier sprechen, und die Variante, nämlich einen eigenständigen Standard für Personenhandelsgesellschaften, nicht umzusetzen. Das funktioniert auch sehr gut, das sehen Sie in der Textziffer 20, für die Konzernabschlussaufstellungspflicht. Da würde man sich eben an den DRS 19 wenden und gegebenenfalls weitere Details in diesen Standard einbauen. Das Gleiche würde gelten für DRS 18, wenn wir über die Ertragssteuern sprechen. Und ich widerspreche mich hier etwas mit meinem Vorschlag, die bestehenden Standards zu erweitern, zu ergänzen für die Themen Ausweisfragen und Teilkonzernabschlüsse, weil da gibt es diese Themen noch nicht. Wenn ich mir das Thema Ausweisfragen aber mal vor Augen führe, dann müsste ich, wenn ich konsequent zu Ende argumentieren sage, dazu müsste man eigentlich überlegen, ob man einen Standard erarbeitet, dann aber nicht begrenzt auf Ausweisfragen in Bezug auf Personenhandelsgesellschaften, sondern für alle, die einen Konzernabschluss aufzustellen haben. Und in dem Zusammenhang, und dann höre ich aber auch auf, meine Ergebnisse vorzutragen, sollten Sie vielleicht auch mal wieder denken an die Stellungnahme Nummer 44. Da ist ja heute früh mit der Frau Bultmann schon über Vorjahreszahlen im handelsrechtlichen Konzernabschluss diskutiert worden. Und da kommt dann die Ausweisfrage auch in einer etwa anderen Form wieder zur Sprache. Und da gibt es möglicherweise dann tatsächlich den Grund, über einen Standard zu Ausweisfragen bei der Konzernrechnungslegung nachzudenken. Und auch dazu wieder die Einladung an Sie, Fragen zu stellen oder Ihre Anmerkungen zu machen.
Rein im Hinblick auf die Systematik, wenn man ein derartiges Vorgehen wählen würde, das sicherlich seinen Charme hat, würde das dann zum Beispiel in einem DRES, in einem Änderungsstandard für die Palette an Standards, die existieren, möglich sein, weil was ich persönlich als schwierig fürs Handling fände, wenn wir jetzt alle Standards einzeln aufmachen, gucken, wo könnte man das als erstes mal einbauen. Ich fände es allein vom Doing her wahrscheinlich interessanter oder besser abzubilden, erstmal die Themen zu sammeln, dann das Ganze zuzuordnen und dann gegebenenfalls, wie gesagt, in einem DRES, wenn das möglich ist, an den Mann zu bringen. Im Hinblick auf die Themen nochmal, ich denke, da haben Sie ziemlich genau die Problembereiche getroffen, die es auch gibt. Nichtsdestotrotz fände ich es gerade für die Thematik sehr, sehr wichtig, dass man auch mal einen Großteil der Diskussion über Rechnungslegungsstandards, sei es national oder international, wird von kapitalmarktorientierten bzw. Kapitalgesellschaften geführt, dass man wirklich versucht, auch bei der betroffenen Gruppe der Unternehmen ganz, ganz stark Themen einzusammeln. Da müsste man sich überlegen, wie man das am schlauesten machen kann, über Verbände auf der einen Seite, ja, das können Familienunternehmenverbände sein, das kann natürlich auch der BDI sein, wobei der natürlich einen deutlich breiteren Scope hat. Aber dann denke ich, ist das eine gute Sache, da könnte man, denke ich, wirklich strukturiert an den Themen arbeiten.
Ich finde den Vorschlag auch sehr, sehr ausgewogen und praktikabel. Und was er auch noch eben arbeitsökonomisch erlaubt, dass man eben diese Vielzahl von Themen sich eben so zerlegt, wie sie im Prinzip verdaubar sind. Und man ist nicht gezwungen, einen kompletten Standard innerhalb einer bestimmten Zeit über alle Themen fertig zu machen.
Also ich kann das im Grunde auch so nachvollziehen. Was mir noch nicht ganz einleuchtet, ist der Vorschlag, einen Standard jetzt für Ausweisfragen zu machen. Ich habe da noch kein Gefühl dafür, ob das tatsächlich so viele denn sind. Bei den Personengesellschaften hätte ich jetzt eigentlich erwartet, dass wir primär Fragen des Ausweises im Eigenkapital diskutieren, wo man ja vielleicht auch überlegen könnte, ob das über den DL7 mit abgebildet werden kann. Der sich zwar jetzt um den Eigenkapitalspiegel kümmert, aber letztendlich ja dann unmittelbar auch den Ausweis im Eigenkapital aufgreift. Also insofern im Grunde ja, diesen eigenen Standard zur Auswahl sehe ich jetzt im Moment eigentlich eher weniger.
Vielleicht kann ich von Herrn Fink den Aspekt mit dem Dress nochmal aufgreifen. Ich habe, glaube ich, weiterhin irgendwo auch diesen Vorschlag gemacht, aber im Nachgang, nach Fertigstellung dieser Unterlage, sind mir da auch ein bisschen Zweifel gekommen, weil ein Dress ist ja eigentlich immer eine Vorgehensweise, um kleinere, vom Umfang her begrenzte Änderungen an gleichzeitig mehreren Standards vorzunehmen. Und insofern ist hier sicherlich die Variante auch nochmal ins Kalkül zu ziehen, ob man einzelne Standards überarbeitet, um besondere Aspekte der Konzernrechnungslegung für Unternehmen, zum Beispiel nach Publizitätsgesetz, einzuarbeiten. Dann würde man eben einen einzigen Standard in Bezug auf einen Aspekt in größerem Ausmaße überarbeiten. Und das ist sicherlich die Alternative zu einem Dress. Je länger ich drüber rede, desto stärker komme ich eigentlich von dieser Dress-Idee weg, weil wir ja keine kleineren Änderungen oder Sie keine kleineren Änderungen vornehmen würden.
Ein Punkt, den ich da zu bedenken geben würde, ist, wenn wir einen Standard anfassen, müssten wir uns dann natürlich wirklich committen, dass wir uns dann auf diesen Aspekt begrenzen. Weil wenn ich mir jetzt vorstelle, wir machen beispielsweise DRS 18 nochmal auf, der ja schon ein paar Spezifika drin hat, aber wenn wir den aufmachen, dann bin ich mir sicher, dass an verschiedensten Stellen die Nicht-Personen- oder Nicht-Publizitätsgesetzgesellschaften spezifisch sind, vielleicht Anpassungsbedarf identifizieren würden, und dann haben wir irgendwann, ja, dann machen wir ein Fass auf, wo wir den Deckel vielleicht so schnell nicht mehr drauf bekommen. Also da müssten wir uns dann natürlich selbst in der Disziplin committen, dass wir sagen, okay, wir wollen publizitätsgesellschaftsspezifische Regelungen einbauen und der Rest der Standards bleibt vorerst mal dann unangetastet, weil ansonsten machen wir alle Standards auf und also, da sehe ich irgendwo dann nicht mehr die Grenzen.
Also ich finde es ein interessanter Aspekt und an der Stelle weiß ich auch nicht, und vielleicht kann das nachher aufklären, wie das denn im Due-Prozess wäre, ne? Ob dann der Standard per se nochmal offen ist, ja, oder ob eben da eine Eingrenzung auf bestimmte Textziffern möglich ist. Und ich meine, das wäre natürlich schon auch ein Lostreten einer vielleicht ungewollten Lawine dann.
Aber da bin ich persönlich der Meinung, dass Sie den Takt vorgeben. Das heißt, Sie definieren das Projekt, das Sie bearbeiten möchten. Und wenn Sie sagen, wir machen beispielsweise DRS 18 nochmal auf, aber wir beschränken uns auf die Aspekte, die Fragen zu Unternehmen, die nach Publizitätsgesetzen Konzernabschluss aufzustellen haben, dann ist das eine legitime Vorgehensweise. Sie könnten natürlich genauso gut sagen, und da wir den DRS 18 schon mal anpassen, nehmen wir diese oder jene Verbesserungs- oder Ergänzungsmöglichkeiten auch noch auf. Da sind Sie Herr im eigenen Haus. So sehe ich das zumindest.
könnte man das vielleicht auch ähnlich machen, wie der Gesetzgeber das mit Artikelgesetzen macht, dass man im Prinzip eine Unterlage schafft, indem man sagt, folgende Ergänzungen für Standards sowieso sind in der Planung.
Das wäre die Vorgehensweise, die wir vorhin mit dem Dres angesprochen haben, dass man mit einem Veränderungsvorgang gleichzeitig mehrere Standards anpasst. Das ist auch möglich. Was vorhin nur Gegenstand der Diskussion war, war der Umfang solcher Änderungen, die man in einen Standard einbringt. Ein Dres ist bisher immer verwendet worden, um kleinere oder Änderungen kleineren Ausmaßes unterzubringen. Aber das kann beispielsweise, wenn die Personenhandelsgesellschaften angesprochen werden, auch mal umfangreicher werden, glaube ich.
Könnte ich mir auch sehr gut vorstellen, weil das natürlich dann auch den Charme hätte, dass man das Projekt eben auf diese Fragestellungen begrenzen könnte, wenn man das von vornherein so adressiert. Wie gesagt, würde ich das auch für eine gute Idee und einen gangbaren Weg halten. Ja, aber ich glaube, das hängt, wie wir es jetzt heute und gestern schon so häufig besprochen haben, an den ganz konkreten Problemfeldern und am Prozedere. Ich meine, wenn wir gleichzeitig den Vierer offen haben wegen anderer Fragen und da eben bestimmte Teilaspekte aus diesem Problemkreis noch mit unterzubringen wären, dann brauchen wir das nicht an anderer Stelle zu tun. Ja, insofern würde ich den Vorschlag unterstützen, jetzt wirklich die Detailprobleme einzusammeln. Auch wirklich an die entsprechenden Unternehmensgruppen oder Vertreter dieser Unternehmensgruppen heranzugehen und einmal mal zu schauen, auch wie ist da das Feedback, ist das freudig erregt oder ist das eher zurückhaltend? Ich meine, das wäre vielleicht auch mal ganz interessant zu wissen. Und die Dinge dann einzusammeln, fachlich abzuarbeiten und dann zu schauen, wie wir es technisch im Standard-Setting-Prozess unterbringen können. Ich glaube, wir haben hier sehr verschiedene Wege gesehen, die alle gangbar sind. Das können wir dann so ein bisschen von den Sachfragen abhängig machen.
Dann wäre als nächstes ein Blick zu werfen auf die Relevanz eines möglichen Standards für die Ersteller. Das hat Herr Kirsch gerade schon angesprochen.
Ja, Herr Kleimanns, wenn ich noch einmal kurz zurück darf. Bei der, da habe ich jetzt gar nicht aufgepasst, dass es schon weitergeht, bei der Frage, mit welchen Themenbereichen wir uns beschäftigen, war bis jetzt ausgegrenzt die Frage der Berücksichtigung von Nicht-Kapitalgesellschaften innerhalb eines Konzernabschlusses, zum Beispiel von Kapitalgesellschaften. Ich bin jetzt nicht sicher, ob und wie viele neue Aspekte dadurch reinkommen, aber ich wäre ein bisschen zurückhaltend, diese Perspektive von vornherein auszugrenzen. Also die Frage, das ist ja vor allen Dingen auch in der EFS-Welt sehr intensiv diskutiert worden, auch Stichwort Ausweis von Minderheiten, der Berücksichtigung von Nicht-Kapitalgesellschaften in einem Konzernabschluss einer Kapitalgesellschaft. Wie gesagt, zum momentanen Zeitpunkt wäre meine persönliche Auffassung, das zunächst mal gedanklich zu versuchen. Auch dort mal zu fragen, was gibt es eigentlich für Themen, für Probleme und dann in Angesicht der Probleme zu entscheiden, ob man dort einen Schnitt macht oder nicht. Aber ich hätte schon eine Tendenz, das mit reinzunehmen, dann haben wir auch eine größere inhaltliche Abdeckung.
Was ist in dem bei der IFRS-Diskussion Gegenstand gewesen oder was sind die Probleme bei Konsolidierung von Personengesellschaft. Ich meine, wir haben auch welche, aber.
Ja, da schwappt diese Diskussion aus IAS 32 mit rein. Was ist Eigenkapital? Und da sind eben bestimmte Dinge des aus unserer Sicht konsolidierungspflichtigen Eigenkapitals dann als Minderheitsanteile im Konzernabschluss auszuweisen. Was dann natürlich vom Ergebnis ein bisschen merkwürdig ist. Und wie gesagt, das hat damals in der IAS 32-Diskussion auch unter dem Puttable-Papier ist es nicht gelungen, den Aspekt vom Tisch zu kriegen.
Dann zur Seite 8 der Sitzungsunterlage, Relevanz für die Ersteller. Ich habe zunächst einmal Textziffer 21 versucht, so eine grobe Vorstellung auf quantitativer Basis zu geben, wie viele Konzernabschlüsse von der Thematik betroffen sein könnten. Auf der anderen Seite ist sicherlich zu sagen, dass ein dringender Bedarf für eine Adressierung dieser Themen möglicherweise nicht besteht. aber ich persönlich bin der Auffassung, dass man ein bisher vielleicht etwas stiefmütterlich behandeltes Thema adressieren würde und dass diese Regelungen, diese Empfehlungen, die man dann zur Verfügung stellen könnte, zur Hebung der Qualität Konzernrechnungslegung durch Nicht-Kapitalgesellschaften, dass solche Regelungen diesem Bereich sicherlich gut tun. Und Sie sehen dann in Textziffer 23 auch diesen Hinweis mit dem Dräs, aber das ist ja nur eine Frage der technischen Umsetzung. Auch zu diesem Kapitel Relevanz wieder an Sie die Frage, ob Sie ergänzende Hinweise haben oder gegebenenfalls Fragen.
Ja, also ich finde diesen Aspekt vor allen Dingen vor dem Hintergrund der neuen Struktur des DRSC extrem spannend. Also ich glaube, das ist wirklich ein Punkt, wo man dann mal in die Mitgliedsstruktur hineingehen könnte, auch in andere Verbände, Organisationen und deutlich machen kann, dass das DRSC, so wie es aufgestellt ist, eben nicht nur für große und kapitalmarktorientierte Unternehmen denkt und tickt, sondern dass man sich, dass man da sehr, sehr offen ist, sich auch mit den Problemen des, ich sage jetzt verkürzt, des Mittelstandes auseinanderzusetzen. Also insofern ein wichtiges Signal, was mein Vorschlag auch wäre, das ganz aktiv zu spielen, auch in der Ansprache jetzt der Mitgliedsorganisationen.
Und ich will vielleicht noch ergänzen, ich meine, man sieht ja allein schon aus dem empirischen Datenmaterial, dass Personenhandelsgesellschaften als Mutterunternehmen eine große Rolle spielen und hinzu kommt, dass eben in fast allen Konzernen auch Tochtergesellschaften in der Rechtsform einer Personengesellschaft konsolidiert werden. Also insofern glaube ich, rechtfertigt, sagen wir mal, das Phänomen Personenhandelsgesellschaft als Mutter, wie aber auch als Tochterunternehmen schon, sich mit diesen Sonderfragen zu beschäftigen.
Dann würde ich auf der Seite 9 fortfahren. Da geht es um diese vorläufige Rangeinstufung im Zusammenhang auch mit den anderen 5 Themen, die als Vorschlag diskutiert wurden. Und im Rahmen von diesem Kapitel sollen zunächst einmal nur diskutiert werden, isoliert für das hier behandelte Thema, die Argumente, die dafür bzw. dagegen sprechen, in eigenständiger Form tätig zu werden. Und der erste Hinweis ist der, es gibt natürlich die Stellungnahme zur Rechnungslegung Nummer 7 vom IDW, die allerdings sich beschränkt auf die haftungsbeschränkten Personenhandelsgesellschaften. Ganz deutlich wird das, wenn man sich den Anwendungsbereich für diese Stellungnahme ansieht. Da sind nämlich die dem Publizitätsgesetz unterfallenden Unternehmen ganz klar ausgenommen. Insofern bleibt sicherlich ausreichend Raum für darüber hinausgehende Fragen, die im Rahmen einer Verlautbarung durch diesen Fachausschuss hier zu adressieren wären. Und die Empfehlung, die letztlich ausgesprochen wird, ist ja auch die, dass Sie zu dem Thema durchaus tätig werden könnten und diese Vorgehensweise als sinnvoll eingestuft würde. Auch hierzu abschließend nochmal die Frage an Sie, ergänzende Fragen oder Hinweise von Ihrer Seite?
Ja, ich glaube, das Wesentliche ist gesagt. Also ich glaube, im Kreise wird das als durchaus beachtenswertes Thema gesehen. Vorgehensweise haben wir auch schon einen Vorschlag gemacht. Ich glaube, was wir uns gleich oder nachher oder nach dem nächsten Tagesordnungspunkt im Paket mal ansehen sollten, sind dann die entsprechenden Vorschläge für das Arbeitsprogramm. Also nicht nur von der Sache, sondern auch von der Formulierung. Weil das, glaube ich, auch wichtig ist, wie wir mit den Sachen nach draußen gehen. Aber das macht aus meiner Sicht dann Sinn, wenn wir das, was wir jetzt gestern und heute miteinander besprochen haben, uns mal im Paket ansehen.
Ja, das ist ja Inhalt des nächsten Punktes, wenn wir denn hier durch sind. Ich glaube auch, das scheint auch von der Papierform schon, aber auch vom Nicken hier in der Runde und den Kommentaren, die wir eben gehört haben, schon durchaus ein Thema zu sein, was wir angehen werden. Dann können wir das vielleicht an der Stelle abschließen.